Wir schauen auf den Grand Prix von Singapur zurück und der war leider ziemlich langweilig, aber nichtsdestotrotz haben wir viele interessante Themen für euch, die wir uns nicht aus der Nase ziehen müssen, sondern die es dann trotzdem doch noch gibt. Also wir sprechen natürlich über den, naja, eigentlich dominanten Norris-Sieg, wenn man sich den Abstand anschaut, aber gewackelt hat er schon das ein oder andere Mal, wäre auch fast in der Bande gelandet. Dann sprechen wir aus meiner Sicht zumindest darüber ein bisschen, dass es eigentlich ein bisschen Quatsch ist, dass er jetzt aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden kann. Er kann dann nicht mehr Weltmeister werden, wenn Verstappen immer Zweiter wird. Das ist aber alles andere als sicher. Dann reden wir über die Kontroverse um die schnellste Runde. Daniel Ricciardo ist ja ganz am Ende nochmal in die Box gekommen und hat dann Norris den Punkt geklaut, was eben jetzt in dieser Tatsache resultiert, die wir gerade besprochen haben. Und wo wir schon bei Daniel Ricciardo sind, sprechen wir natürlich auch über den womöglich Abschied, der dann auch ziemlich unwürdig ist. Wir alle haben wahrscheinlich den weinenden Ricciardo gesehen, der da völlig aufgelöst irgendwie dann die Interviews gegeben hat. Das hat schon sehr weh getan. Und selbst da hat er sogar noch seine Mundwinkel oben gehabt. Also der Typ ist wirklich Wahnsinn. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich hoffe, dass er irgendwie noch Austin und Las Vegas fahren darf. Sieht nicht danach aus. Wir sprechen drüber, Dave. Los geht's.
Auf geht's. Bevor wir loslegen, ganz kurzer Hinweis, ihr wisst es mittlerweile, wir versuchen hier die tollste, beste, größte und überhaupt Formel-einzigste Community hier aufzubauen. Auf YouTube funktioniert es schon ganz wunderbar, ihr kommentiert fleißig mit, wer kein Video verpassen will, der lässt uns gerne ein kleines Abo da, vielleicht noch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr alles mit, was da noch kommt von uns. Das nächste Video nach diesem hier, kann ich euch schon mal verraten, das sind unsere traditionellen Fahrernoten, das macht auch immer einen Riesenspaß. Da spielen wir auch immer eine Runde im Kreis Fragen, wo ihr mitmachen könnt. Also lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen bei uns. Und ja, kommentiert, diskutiert mit, dann macht die ganze Sache noch viel mehr Spaß. Mehr Formel 1 ist mehr gut. David, würde ich sagen, schauen wir mal loslegen. So, richtig.
Chronologisch mal direkt auf die Qualifikation. Und da hat es dann auch schon die ein oder andere, man kann eigentlich nicht von Überraschung gehen. Wenn Perez es nicht
Perez in auf Q1, 13,
Q3 come schafft, on. Ja. Also Q2 hat er wenigstens noch geknackt, aber er ist halt wieder der Alte, also der nicht so tolle Perez irgendwie.
Nach der guten Form in Baku dachte ich aber, da geht was und dann.
Man muss sagen, zu seiner Ehrenrettung, sein Papa hatte ja diesen Mini-Herzinfarkt, nachdem er den Crash
das
hatte.
Stimmt,
also Sergio Perez hat ja den Crash mit Sainz am Ende, das sah auch ganz übel aus am Anfang, muss ich sagen, da bin ich auch aus dem Sitz gesprungen. Jetzt überlegt mal, wer den Papa von Perez kennt, den man dann in Mexiko verstärkt sehen wird. Also hoffentlich geht es ihm auch wieder so weit gut, dass er da auch wieder da rumläuft. Der ist ja immer fröhlich, freut sich, ist der stolzeste, glaube ich, den ich je gesehen habe, Papa, wenn er über seinen Sohn redet. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie der abgeht und wie erschrocken der ist, wenn er dann sowas mit anschauen muss, wie sein Sohn da in die Bande kracht bei hoher Geschwindigkeit. Und das sah schon nicht schön aus am Anfang. Also, dass Sergio da auch noch so ein bisschen vielleicht nicht bei 100% ist, das kann ich mir schon auch vorstellen. Es war aber halt in der Vergangenheit auch schon oft der Fall. Also, ich will ihn da jetzt nicht zu sehr irgendwie brandmarken. Aber das war halt wieder mal eine nicht optimale Vorstellung. Und vor allem deswegen, weil es Verstappen halt wieder in die Startreihe 1 geschafft hat mit einem Red Bull, der zurückgebaut wurde, der jetzt wieder deutlich besser funktionieren zu scheinen, zumindest für Max Verstappen. Perez hat das ganze Wochenende sich beschwert, dass das Ding nicht wirklich gut zu fahren ist. Aber es ist halt wieder, ne, wenn du das halbe Feld weiter vorne stehst, sieht nicht so gut aus dann.
Gut, ja. Dagegen Dave. Hülkenberg sah gut aus.
Genau.
Hülkenberg auf Platz 6 war großartig tatsächlich. Hat er im Rennen dann nicht ganz bestätigen können, aber die Quali-Runde war mal wieder vom Allerfeinsten, der Hulk, wie er lebt und lebt.
Ja.
Ferrari hat's vergeigt im Qualifying. Wir hatten ja damit gerechnet, dass Ferrari und McLaren hier um den Sieg kämpfen werden in Singapur. Tatsächlich lief es dann im Q3 ausgerechnet für die Ferrari gar nicht. Carlos Sainz ist mit einem ganz merkwürdigen Unfall ausgeschieden. Charles Leclerc hat dann seine schnellste Runde aberkannt bekommen, die sowieso aber nicht wirklich gereicht hätte, also nicht gut gelaufen. Von Platz 9 und 10 war dann gar nicht so viel drin. Kleines Highlight noch tatsächlich aus dem Qualifying für mich. Beide Williams standen direkt vor Sergio Perez. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Williams ist nach wie vor nicht wirklich die stärkste Mannschaft und der Red Bull ist vermutlich doch eines der besten Autos, dass Sergio Perez da hinter beiden stand. Eieiei, ja. Das sah nicht gut aus.
Red Bull darf jetzt nicht passieren, aber Williams momentan trotzdem in starker Form, das darf man nicht unterschlagen.
Wurde direkt beim Start, beim Rennstart dann bewiesen. Franco Colapinto hat gleich mal drei Kollegen kassiert, seinen eigenen Teamkollegen Alex Albon da ein bisschen verwirrt sogar, der war am Funk gar nicht so happy, was er denn da macht.
Genau in die andere Richtung.
Ja, für den ging es nämlich nach hinten tatsächlich, ja, der ist dann von der Strecke abgekommen. Wahrscheinlich, weil er irritiert war, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand das Manöver von Colapinto grandios, ja. Er ist da ganz, ganz innen gefahren, hat drei Positionen gewonnen, hätte sich fast noch Charles Leclerc geschnappt. Also geiles Ding, oder?
Ja, auf jeden Fall auch wirklich beeindruckend, wie befreit er da fährt und wie stark auch. Also auch da hat quasi auf weitgehend fehlerfreies Rennen wieder gefahren und ist da vom Fleck weg wirklich auf. Also ganz nah an Albon dran. Das hat ja der gute Sargeant in fast zwei Saisons nicht geschafft. Also ist schon echt eine Leistung.
Ganz, ganz kurz an dieser Stelle. Martin Brundle, ehemaliger Formel-1-Pilot und natürlich seit vielen Jahrzehnten mittlerweile Kommentator bei den britischen Kollegen von Sky. Da gucke ich ja meistens die Rennen. Er hat zugegeben, auch in der Live-Übertragung, dass er den guten Franco Colapinto so überhaupt nicht auf dem Radar hatte, was so den engeren Kreis der Nachwuchspiloten angeht, die es in die Formel 1 schaffen könnten. Und er war auch schwer angetan von der Leistung des Argentiniers, hat gemeint, er macht einen ganz, ganz tollen Job und fährt da wirklich ganz frech, ja, mit irgendwie und ist da sehr unbeeindruckt, ja. Sehr, sehr ruhiger Typ, ganz ähnlich wie Oscar Piastri auch. In den Interviews nach dem Rennen ganz höflicher, bescheidener Kerl, aber meine Güte, wenn das Visier da mal runtergeht, dann macht er wirklich keine Gefangenen, also Fände ich wirklich sehr, sehr cool, falls er irgendwo vielleicht ein Cockpit kriegen sollte. Und wenn es der Test- und Ersatzfahrer ist, aber der sollte wirklich mal im Formel-1-Universum hier erhalten bleiben.
Sehe ja auch vielen Einkaufszetteln perspektivisch drauf, wenn nicht für nächstes Jahr, dann eben für 2026. Wer auch endlich mal einen richtig guten Start hatte, war nicht nur Colapinto, sondern auch Norris. Der hat nämlich wundervoll gebracht, seine Pole-Position zu verteidigen. Man muss aber auch sagen, wenn er es jetzt nicht geschafft hätte, dann würde man wirklich langsam sich wundern, weil er war auf der besseren Linie. Die ungeraden Zahlen, also inklusive Pole Position natürlich, die haben da mehr Grip. Es hätte auch fast noch Lewis Hamilton ausgenutzt, der da beinahe an Max Verstappen noch vorbeigezogen wäre, aber das lässt ein Verstappen natürlich nicht mit sich machen. Mhm. Und was natürlich auch spannend ist, wir haben jetzt die längste Safety-Car-freie Serie aller Zeiten. Wir hatten jetzt zwar ein Barco und Virtual Safety-Car kurz vor Schluss, aber ein physisches Safety-Car haben wir jetzt tatsächlich schon. Wie viele Rennen nicht, Dave? 8, 9?
Ich glaube, es war jetzt das 9. tatsächlich. Ja. Also das ist der Bestwert. 8 Rennen war der bisherige Bestwert. Wir hatten das vor ein paar Episoden auch mal besprochen. Das war, glaube ich, irgendwie von Monza 2004 bis Imola 2005, irgendwie sowas.
Das neue Singapur. Rekord. Singapur ist ja eigentlich immer Safety Car.
Ja, Baku und Singapur hatten wir jetzt. Zwei Stadtrennen und da sind wir wirklich ohne Safety Car ausgekommen. Ich bin begeistert.
Und mit der größten Rookie-Dichte, die wir seit langem hatten in der Formel 1.
Das stimmt.
Also das kommt auch noch dazu. Und die haben tatsächlich auch nicht mal das Virtual Safety Car ausgelöst jetzt in Baku, sondern das waren ja, wie wir wissen, Paris und Sainz.
Die alten Hasen.
Ja.
Coole Statistik. Irgendwie mal gucken, ob Bernd Mailänder jetzt wirklich langsam arbeitslos wird. Ich habe schon meme-technische Dinge gesehen auf Social Media. Ja, erfahrener Pilot sucht Arbeit irgendwie. Naja. Aber kommen wir trotzdem mal zu den sportlichen Geschichten hier. Den dominanten Sieg von Lando Norris haben wir ja wirklich angesprochen. Vom Start weg wirklich hat jede Runde geführt. Die schnellste Runde hat er sie nicht geholt, aber Pole und wirklich Sieg, alle Runden geführt, total humorlos und wirklich Verstappen-mäßig hat er das durchgezogen. Das war jetzt nach Sandford eigentlich schon der zweite sehr, sehr, sehr überzeugende Sieg des jungen Briten. Seine Form schwankt leider noch so ein bisschen, deswegen war das mit der WM natürlich lange, lange Zeit auch noch einigermaßen ungewiss. Jetzt hat man ihm die, Unterstützung seines Teamkollegen zugesichert. Das kam noch gar nicht zum Tragen, weder in Baku noch hier jetzt eben in Singapur. Aber ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung natürlich, glaube ich, erkennt schon eine gewisse Zielstrebigkeit, die Lando Norris da jetzt hat. Ja. Er lässt sie nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen, wenn es mal nicht so läuft. Siehe Baku zum Beispiel. Da ging es im Quali ja gar nicht. Er hat trotzdem ein und freies Rennen abgeliefert und Punkte gewonnen auf Max Verstappen. Und auch hier Nerven behalten von der Pole weg. Super, super Rennen gefahren. Und ja, hat wirklich ganz bewusst einen großen Vorsprung rausgefahren. Im Cooldown-Room nach dem Rennen, das fand ich ja übrigens sehr, sehr lustig. Max Verstappen hat dann gescherzt. Max Verstappen war übrigens blendend drauf auch, wirklich. Die haben gescherzt, alle drei. Das war echt schön anzuschauen. Und Verstappen meinte dann so, ey, zu dem Zeitpunkt dachte ich, du überrundest mich irgendwie noch. Also, naja, wirklich Hut gezogen im übertragenen Sinne vor der Leistung des Konkurrenten. Muss man auch sehen, ja. Max Verstappen kann nicht nur hart auf der Strecke kämpfen. Er kann auch anerkennen, wenn ein Konkurrent eben mal besser war als er. Sehr, sehr schöne, Sache und das war definitiv an dem Tag so. Trotzdem war der Sieg kein Selbstverständnis.
Bisschen
es gab mindestens zwei Schreckszenen.
Gehabt, ne? Ja. An der einen hat er sich fast den Frontflügel zerstört und wenn er dann noch ein bisschen dümmer irgendwie praktisch die Kurve genommen hätte, wäre vielleicht auch irgendwie der linke Vorderreifen weg gewesen und dann wäre es definitiv zu Ende gewesen. Da kann der Vorsprung so lang sein, wie so groß sein, wie er will. Also er hat schon ein bisschen gewackelt, aber den Vorsprung, den er sich rausgefahren hat an sich, das war ja dominanter als alles, was wir von Verstappen in dieser Saison gesehen haben. Ja. Und nach den ersten paar Runden, da war er so irgendwie 1,5 Sekunden, ich weiß nicht mehr ganz genau, vor Verstappen auf jeden Fall ein ganzes Stück aus dem DRS-Fenster raus und dann meinte irgendwie die Box, ja, wäre ganz cool, wenn du 5 Sekunden rausfahren könntest und dann hat der aber Gas gegeben und hat jede Runde
auf Knopfdruck, ne?
Sekunde irgendwie rausgefahren. Da musste ich wirklich zweimal drauf schauen irgendwie, ob das sein kann. Es war Wahnsinn.
Also, er meinte aber auch am Boxenfunk so, ja, ich fahre hier gerade so auf 60% irgendwie, wenn ich irgendwie mehr machen soll, sagt Bescheid, ich habe noch reichlich was in der Hinterhand und dann kam das wirklich auf Knopfdruck auch, also beeindruckend, absolut beeindruckend.
Ja, also es ist wirklich verrückt. Verstappen konnte da auch nicht so viel machen, der hatte nach vorne so wie nach hinten extrem viel Platz, also der ist da weitgehend komplett auf sich gestellt gewesen in dem Rennen, das war vielleicht auch nicht das Schlechteste, vielleicht ganz angenehm, aber ja, der war dann eigentlich auch so eine Klasse für sich hinter eben Norris.
Ja, Oscar Piastri war eigentlich auch schnell, aber er büßte natürlich am Sonntag dann für sein mäßiges Ergebnis im Quali. Ich glaube, Oscar Piastri ist von Platz 5 losgefahren, neben Nico Hülkenberg, bilde ich mir ein. Ne? Für ihn lief es am Samstag eben nicht so gut und bis er dann mal an dem Mercedes vorbei war, er hat ja dann versucht, über die Strategie was zu machen. Er ist sehr, sehr lang draußen geblieben, damit er dann ein großes Reifen-Offset hat, ja, damit er am Ende eben deutlich frischere Reifen hat als die Mercedes-Piloten, um an beiden vorbeizukommen. Das hat geklappt, aber bis dahin waren natürlich Norris vorne und Verstappen so weit weg, da konnte er dann auch nichts mehr ausrichten. Deswegen hat er sich eingerichtet auf dem dritten Platz und hat sich da gemütlich gemacht.
Ja, was aber ganz interessant war, kurzer Einschub, also kurz vor Ende des Rennens, 4 Runden vor Schluss, da waren übrigens 4 Autos, die unter 1,37 gefahren sind. Das war ab und an Verstappen, aber auch nicht immer und relativ konstant Leclerc, Piastri und Yuki Tsunoda, der war auf Softreifen unterwegs und hat eine riesen Aufholjagd im hinteren Teil des Feldes dann gemacht, beziehungsweise im Mittelfeld, die dann nicht gefruchtet hat. Da werden wir dann im nächsten Video in den Fahrernoten noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ein Fahrer, der hat sich dann geholt, die schnellste Runde. Da konnten sich diese 4 dann auf den Kopf stellen. Das war der Danny Rick.
Oh Mann.
Ja, in seinem mutmaßlich letzten Rennen. Und das ist alles ganz komisch. Denn das ganze Fahrerlager, alle Journalisten, komplett Social Media, also jeder hat im Gefühl schon gewusst, was Sache ist. Oder zumindest mal gemutmaßt. Es ist ja bis jetzt nicht, also Stand, wenn wir dieses Video aufnehmen, es ist Montagabend, ist es nicht bestätigt worden von Red Bull oder von den Racing Bulls, dass Daniel Ricciardo jetzt nicht weitermachen darf, aber alle erzählen sich das Gleiche, es scheint festzustehen und nach dem Rennen konnte man sich eigentlich sicher sein, denn Daniel Ricciardo war da in Tränen aufgelöst und man hat gemerkt, dass er sehr emotional für ihn war, hat dann auch gesagt, er ist dann länger im Auto geblieben, wollte nochmal die Stimmung in sich aussaugen, er ist auch der Letzte gewesen, mit der aus dem Paddock dann rausgegangen ist. mit seinem Berater zusammen, mit seinem Manager. Das war alles sehr einsam. Und ist klar, wie er dann wieder zurückgegangen ist, aus dem Auto ausgestiegen ist, hat sein Team mit ihm abgeklatscht. Aber trotzdem, es war irgendwie nicht eines Danny Ricciardos würdig, dieser Abschied. Und das finde ich ehrlich gesagt wieder mal ganz, ganz, ganz zweifelhaft von Red Bull. Die Art und Weise, wie die ihre Fahrer behandeln, finde ich einfach ganz, ganz komisch. So ein Perez zum Beispiel, der weiß ja auch nicht, woran er ist. Da wird immer wieder, wird nicht wirklich der Rücken gestärkt, da wird immer so mal hü, mal hot und dann gibt es irgendwelche Shootouts, dann wird der Ricciardo irgendwie zu Testfahrten, zu Zeitfahrten dann geholt, um ihm so ein bisschen in den Arsch zu treten und dann kriegt er dann sein Racing Bull Cockpit. Yuki Tsunoda, der fährt im ersten Saisondrittel irgendwie gefühlt besser als alle anderen Fahrer zu dem Zeitpunkt. Der war ja galaktisch unterwegs für das Material, was er hatte. Null belohnt worden, Vertrag dann verlängert bei den Racing Bulls, ist nicht zu Red Bull, was er ja schon lange möchte und sich jetzt auch langsam mal verdient hätte aus meiner Sicht, befördert worden und bricht dann komplett ein, wie anscheinend auch das ganze Team. Die haben dann direkt auch falsche Upgrades gebracht und so weiter und so fort. Aber wie die Fahrer behandeln und wie die Kommunikation in diesem Team läuft, das ist mir ein komplettes Rätsel. Also es kann eigentlich wirklich nur auf diesem Horner-Helmut-Marko-Machtkampf beruhen und allem, was da so falsch läuft. Also ich weiß nicht, wie du siehst,
Dave. Ja, also ich sag mal, rigorosen Umgang mit den Piloten gab es doch schon früher, als Didi Mateschitz auch noch gelebt hat. Brandon Hartley zum Beispiel, Alex Albon, Pierre Gasly, Jean-Éric Vergne, Scott Speed meinetwegen, die wurden ja alle wirklich sehr plötzlich und hart einfach dann ihres Cockpits entledigt, sage ich mal. Ja. Hier und da war es natürlich ein Stück weit mehr gerechtfertigt als woanders vielleicht. Also Scott Speed hat sich ja wirklich nicht mit rumbekleckert und da gab es dann auch intern Streitigkeiten mit Franz Tost damals noch, glaube ich. Da kann man das vielleicht noch verstehen, aber bei den anderen Piloten, gerade was mit Gasly und Albon abgegangen ist bei Red Bull, also das war wirklich so ungeduldig und so menschlich einfach übel. Ja. Ich hatte immer die Vermutung und ich glaube, mein Eindruck heute ist jetzt auch nicht groß anders, dass gerade Helmut Marko da wirklich alles sehr, sehr, sehr hart dran nimmt und sehr hohe Anforderungen stellt, teilweise vielleicht auch astronomisch. Da haben sich ja auch einige Piloten, die dann aus dem Red Bull-Kader ausgeschieden worden sind, sag ich mal, auch nicht unbedingt freundlich und positiv geäußert über den Umgang mit dem Doktor. Ich meine, der Erfolg gibt ihm natürlich recht, das muss man auch sagen. Aber ob das wirklich sein muss, ja, alle anderen Teams oder die meisten anderen Teams kriegen das ja auch ohne so eine harte Hand hin, gute Piloten auszubilden und eine Siegermentalität irgendwie einzutrichtern. Keine Ahnung, ich finde es auch maximal komisch. Kommen wir mal aufs aktuelle Beispiel zurück. Die offizielle Sachlage ist die, es wird jetzt nach Singapur wieder ein Treffen geben, wo man Dinge auswertet, Dinge diskutiert. Dieses Treffen gab es zum Beispiel in der Sommerpause auch schon, als alle dachten, dass Sergio Perez jetzt sein Cockpit los ist. Es kam anders. Also wir waren alle überrascht, dass Perez dann doch bleiben durfte. In Baku zumindest hat das tatsächlich eigentlich ganz gut gerechtfertigt. Mal gucken, vielleicht erwartet uns ja auch noch eine Überraschung mit Daniel Ricciardo jetzt. Fest steht nur, Radiofahrerlager funkt es so durch, dass es eine Klausel gibt im Vertrag von Liam Lawson, dass man ihm bis September diesen Jahres ein Cockpit zusichern muss.
Dem Ersatzfahrer von den Racing Bulls, der als Rookie sozusagen dann in nächster Saison theoretisch zur Verfügung stehen könnte und dann halt weg wäre, wenn er nicht seinen Platz bekommt vertraglich.
Das ist ja genau die Frage. Muss er dann schon im Cockpit sitzen und Rennen fahren oder muss man ihm zusagen, dass er nächstes Jahr einen Vertrag hat oder ein Cockpit hat? Ist alles unklar, auch Daniel Ricciardo, und da kommen wir jetzt wieder auf dieses unsägliche Interview zurück, hat er selber gesagt, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es das jetzt für ihn gewesen ist. Also hat er ganz klar so kommuniziert, aber er weiß es halt selber auch nicht. Ja? Also war es das jetzt, war es das nicht, es sieht so aus, der aber Punkt vielleicht halt, geht noch was. Es gibt auch genauso Aussagen aus dem Red Bull-Kader, dass er eben in selbigen bleiben soll. Also auch wenn er vielleicht jetzt sein Cockpit verliert, soll er trotzdem im Red Bull-Kader bleiben, Warum? Für was? Wieso?
Also es ist ein ganz großes Mysterium. Laurent Mekies, der Teamchef von den Racing Bulls, hat zum Beispiel gesagt, nach dem Rennen, da dies vielleicht Daniels letztes Rennen war, wollten wir ihm die Chance geben, es zu genießen und mit der schnellsten Runde zu beenden. Das ist natürlich auch so sehr geschickt auch formuliert, weil da kam sicherlich die Order von den großen Red Bulls, dass er das machen soll, weil er schon so weit hinten war und man da natürlich Lando Norris die schnellste Runde und den Punkt auch dementsprechend wegnehmen konnte. Was eben auch klar wird durch die Aussage, auch der Teamchef von den Racing Bulls, der wollte es entweder nicht sagen und hat er auch wieder keine Ahnung. Und weiß ja, dass ein Helmut Marko, das hat er selber gesagt, die je nach Fahrer mal bestimmte Methoden anwendet, um das Maximum rauszukitzeln. Nee. Aber ich finde, da ist es halt dann irgendwann auch vorbei, wenn dann halt der Fahrer dann Tränen aufgelöst, dann in dem Glauben, dass es jetzt wirklich seine Karriereende sein könnte, Interviews gibt. Der ist ja dann psychisch dann auch angeschlagen. Was macht es dann mit dem? Ne? Also den kannst du dann ja im nächsten Rennen dann auch nicht bei 100% haben und dann ist das auch irgendwo schlechte Führung. Also ich will sagen, dass es auf Helmut Markus Mist gewachsen ist, aber auf irgendeinem Mechanismus basiert es ja das Ganze. Und ja, es ist in der Vergangenheit auch schon oft zweifelhaft gelaufen. Aber so kannst du dir halt auch deine Fahrer und letztendlich dann auch die Punkte kaputt machen, die du mit dem Team vielleicht irgendwie holen kannst. Loyal wird da jemand zumindest nicht werden durch sowas.
Ja. Na. Abschließend, bevor wir jetzt einen Deckel drauf machen, sei noch erwähnt, dass diese Tatsache, dass Daniel Ricciardo ausgerechnet den Zusatzpunkt für die schnellste Runde, er hat ihn nicht bekommen, aber er hat dafür gesorgt, dass ihn auch niemand anders bekommt. Ihr wisst ja, den Punkt für die schnellste Runde bekommt man nur, sofern man innerhalb der Top 10 das Rennen beendet. Das hat Daniel Ricciardo nicht geschafft, aber er hat die schnellste Runde gefahren, somit bekommt einfach niemand den Punkt. Diese Tatsache, dass es ausgerechnet das Schwesterteam von Red Bull war, stößt natürlich Zak Brown von McLaren wieder sauer auf. Der führt ja ohnehin seit vielen, vielen Monaten, eine Art Schlacht gegen dieses Konzept, dass eine Firma zwei Teams besitzen darf in der Formel 1 und dass es da natürlich sportlich durchaus zu irgendwelchen Verwicklungen kommt und im Zweifelsfall dann durch sowas auch vielleicht potenziell eine WM entschieden werden könnte. Man mag sich jetzt ausdenken, wenn Verstappen dann wirklich, und damit hat ja lustigerweise Daniel Ricciardo auch noch kokettiert in dem Interview, hat gemeint, wenn der Verstappen jetzt mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister wird, kriege ich wahrscheinlich ein dickes Weihnachtsgeschenk, so zwinker, zwinker, wie er das halt eben macht. Aber ja, man male sich mal aus, dass das wirklich so kommt. Zak Brown ist auf jeden Fall nicht amused und er fordert einmal mehr, dass die FIA da in irgendeiner Form ein Rahmen dafür schafft, wie so eine Zusammensetzung möglich ist, ohne dass es sportliche Konsequenzen hat. Aber gut, das ist im Prinzip auch wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, damit ihr das schon mal gehört habt, damit ihr wisst, auch diese Dimension spielt da wieder mit. Ja? Es ist nicht einfach, ach, der holt sich die schnellste Runde, vielleicht sein letztes Rennen, dann sei es so. Er hätte die schnellste Runde überhaupt nicht bekommen übrigens, das hat Ralf Schumacher dann nach dem Rennen auch noch völlig korrekt dargestellt. Eigentlich war Kevin Magnussen noch schneller, ihm wurde die Runde aber aberkannt, weil er die Tracklimits überschritten hat. Es war komplex, dass wir so ausgiebig über so ein kleines eigentlich Detail reden, beweist euch schon, so viele Highlights hatte der Grand Prix in Singapur diesmal, überraschenderweise nicht. Ja? Es war eines dieser entspannteren Rennen und am Ende des Tages bleibt wirklich hängen die dominante Performance von Lando Norris und dieses unwürdige Gerangel um Daniel Ricciardo. So, sehr gemischte Gefühle auch bei uns, denke ich.
Vielleicht
aber
sehen wir ihn
jetzt
ja dann
seid
doch
ihr
noch
dran im Prinzip, ne?
Ja. Genau. Lasst es uns wissen, Dave wollte das gerade sagen. Also lasst es uns wissen, schreibt uns in die Kommentare, würdet ihr Daniel Rick noch sehen? Ich persönlich wünsche mir in Austin und vor allem noch in Las Vegas. Das wäre schon eine coole Sache und dann ist er wahrscheinlich auch wieder ein bisschen versöhnter. Man weiß es nie, Perez wurde ja auch schon mehrfach irgendwie fast sicher weggeschrieben und Red Bull hat sich da nicht groß geäußert und am Ende, wissen wir alle, ist er immer noch da. Es bleibt spannend. Wir diskutieren auf jeden Fall in den Kommentaren mit euch und antworten auf jeden Kommentar, den ihr uns da lasst. Und dann würde ich sagen, Dave, machen wir Deckel drauf, oder?
Jo! In den Fahrernoten in der nächsten Episode gehen wir ausführlich auf die Leistung aller 20 Piloten ein. Einige haben wir hier schon ein bisschen besprochen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, einfach mal abonnieren, Podcast abonnieren, YouTube-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr garantiert nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.